Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Growing Values. Und ich freue mich auch heute wieder, dass wir das wieder zu zweit machen hier. Wir haben das in der letzten Folge ja schon so ein bisschen angeteasert, dass wir so eine Art Trilogie eigentlich abgeschlossen haben mit drei verschiedenen Immobilienprojekten, mit sehr viel Information zum Standort Südosten der USA. Ja, und genau da wollen wir jetzt anknüpfen. Christian, du bist wieder dabei. Was für ein Wunder. Schön, dass du wieder dabei bist. Und also ich glaube, das war irgendwie für mich ganz griffig beim letzten Mal. Wir haben das so fast zum Abschluss gebracht und haben dann aber gesagt, wir können jetzt noch nicht so ganz genau Ross und Reiter nennen, weil in Deutschland ja Anlagekonzepte, Fonds auch genehmigt werden müssen, was ja auch gut so ist. Das heißt, die durchlaufen einen Prüfungsprozess. Jetzt mal für die Zuhörer, die das gar nicht kennen, muss so ein Produkt dann wirklich vorgelegt werden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die prüft das dann, stellt ganz viele wichtige Fragen und danach ist so ein Konzept erst freigegeben. Und das dient natürlich in erster Linie zum Schutz der Anleger, dass man hier tatsächlich alle wichtigen Punkte berücksichtigt und im Zweifel nochmal dann diese Genehmigung halt eben auch erklären muss, einholen muss und so weiter. So, und jetzt knüpfen wir daran an, Chris. Erstmal, wie geht's dir? Alles gut soweit?
Ja, bestens, wenn ich bei dir bin.
Sehr schön, perfekt. Ich glaube gerade, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken, dass es natürlich klassisch, weil es live ist.
Ach,
sprich jetzt nochmal was.
Da hat man mich gar nicht gehört. Dankeschön. Ja, also schön, dass ich hier bin. Mir geht's gut. Danke sehr und freue mich auf unsere halbe Stunde heute.
Ja, sehr schön. Also mea culpa, ne, das war jetzt mein Fehler. Ich habe den Regler nicht hochgeschoben. Also so viel dazu. Das merkt man dann eben, dass man doch nicht professionell nur mit Podcast sprechen zu tun hat, sondern auch noch so ein paar andere Aufgaben. Ja, okay, dann haben wir es rechtzeitig noch gemerkt, bevor wir hier die ganze Zeit sprechen und du bist gar nicht zu hören. Jetzt überlegen wir mal, wie kriegen wir die Biege? Wir haben gesagt, es geht um Immobilie, es geht um den Südosten der USA, es geht um Dollar-Investment und es geht generell darum, dass wir Fondskonzepte erstellen, kreieren, an denen sich Investoren beteiligen können. Wir sollten aber, glaube ich, ganz von vorne mal anfangen und so ein bisschen versuchen, das aufzubröseln. Kapitalanlage, was ist das genau, warum USA? Also ich gebe dir einfach mal so eine Steilvorlage. Wie würdest du heute jemandem, der ganz unbedarft ist, zum Thema Geldanlage und Investment ja irgendwie vorstellen?
Ja, das ist eine gute Vorlage. Da kann ich jetzt auch dann relativ viel zu sagen. Ich versuche das mal ein bisschen fokussiert zu machen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass es überhaupt schon mal sehr begrüßenswert ist, wenn sich jemand Gedanken über sein Geld macht, was ja leider nicht häufig in Deutschland gerade auch der Fall ist. Das hören wir ja immer wieder.
Genau, Stichwort Finanzbildung. Ne?
Also, genau, und das ist ja schon mal der erste Anfang, dass man sich überhaupt Gedanken macht. Und wenn man sich dann Gedanken über sein Geld macht, dann ist, glaube ich, der erste Schritt zu sagen, ich muss mein Geld erstmal überhaupt sichern. Das bedeutet erstmal kein Geld verlieren, aber auch wenn man dann sich ein bisschen weiter damit befasst, dann kommt man auch darauf, okay, was bedeutet Inflation eigentlich für mein Geld? Was für meine Kaufkraft in der Zukunft? Was muss ich dagegen tun, dass ich dann dem entgegenwirken kann? Das sind so die ersten Schritte, die man hat. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte meine Kaufkraft erstmal erhalten, wir reden jetzt gar nicht nochmal über Renditeerzielung, sondern einfach so, ich möchte mein Geld inflationsabsichern, dann kommen viele Menschen doch auch relativ schnell zu dem Thema Immobilie. Das ist so der nächste Schritt, den man dann macht. Da haben wir natürliche Teuerungsraten, Mietanpassungsmöglichkeiten, die dann im Raum kommen. Und wenn man diesen Schritt schon mal gegangen hat, ist das schon mal sehr, sehr gut. Aber dann kommt auch irgendwann das Thema, ich möchte vielleicht auch diversifizieren. Und gerade für den Privatanleger ist es ja in den meisten Fällen unrealistisch, 20, 30, 40 Immobilien zu erwerben vielleicht. Sondern dann macht man sich auch mal Gedanken über verschiedene Anlagemöglichkeiten. Und dann gab es ursprünglich, unser AIF jetzt ist ja, wenn man es mal historisch sieht, in der Vergangenheit war es ja mal ursprünglich ein geschlossener Immobilienfonds gewesen, von der Charakteristik her. Das heißt, es gibt einen gewissen Kapitalplatzierungszeitraum, ein gewisses Maximalkapital und damit werden dann Projekte praktisch realisiert. Und das sind ja so die ersten die Gedanken, die man überhaupt hat. Und wenn man das dann gemacht hat, dann versucht man es weiter zu diversifizieren. Ne? Kann ich vielleicht in eine andere Währung gehen? Kann ich in andere Anlageklassen gehen? Ja, und das ist so, wie man eigentlich dann praktisch anfängt. Und da kommen wir dann mit unseren Angeboten ins Spiel. wir decken halt genau diesen Sachwertbereich US-Immobilien ab.
Lass mich da mal ganz kurz dazwischen gehen, weil ich glaube, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, wenn wir uns jetzt so unterhalten oder es hören jetzt unsere Vertriebspartner dazu, die alle irgendwie, ich sag mal, studierte Finanzberater sind oder die in irgendeiner Form halt diese Berufe gelernt haben, was die Begrifflichkeit angeht. Da waren so zwei, drei Sachen bei, da will ich nur noch mal ganz kurz zurückspulen. Zum einen Inflation. Das ist, glaube ich, das, wo wir heute immer noch merken, es ist für viele nicht wirklich griffig. Inflation, versuchen wir es mal einfach zu erklären. Du hast eine Geldentwertung, weil einfach dein 100-Euro-Schein von heute in 5 Jahren nicht mehr die gleiche Kaufkraft hat. Ich bekomme dafür nicht mehr so viel Geld oder umgekehrt, ich bekomme nicht die gleiche Gegenleistung wie heute. Mein Meinung nach bestes Beispiel ist immer, du fährst jede Woche für 20 Euro an die Tankstelle, ja, und siehst in der Regel schon, dass du dann irgendwann immer weniger Sprit dafür bekommst, weil unter anderem, jetzt lassen wir mal die Preissteigerung der Ölkonzerne bzw. der Raffinerien außen vor, ganz einfach, weil dein Geld weniger wird. Am Anfang kriegst du noch 10 Liter Sprit und irgendwann in ein paar Jahren ist es vielleicht bloß noch 5 Liter.
Genau, also du hast einen Kaufkraftverlust. Das heißt, die Kaufkraft mit deinem Kapital, deinem Geld, was dir zur Verfügung steht, schwindet halt über die Jahre. Und das sieht man, also ich würde gar nicht so, ich würde sogar noch mal so ganz weit zurückgehen, wo ich jung war, ich bin jetzt ja auch nicht mehr ganz so jung, aber als Kind, da habe ich dann, ich sag mal, 5 Mark Taschengeld gehabt. Mhm. Damit konnte ich richtig viel machen. Da konnte ich mir ein Yps-Heft kaufen, da konnte ich mir eine Tüte Süßigkeiten kaufen, da konnten wir, also wir konnten richtig viel damit machen. Heute die 5 Mark, nennen wir es jetzt mal 10 Euro, ja. Da komme ich nicht weit mit. Also das heißt, ich habe einfach nicht die Möglichkeit. Und wenn ich heute jetzt noch 5 Mark hätte, damit kann ich ja nichts machen. Also das, genau. Also da habe ich, und das ist halt, was vielen Leuten erstmal oder auch gar nicht so auf den ersten Blick bewusst. Ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, sondern, ja, Herr Kunz, aber ich habe ja 100.000 auf dem Konto, die habe ich in 10 Jahren auch noch auf dem Konto.
Genau.
Das ist sicher. Ja, natürlich hast du in 10 Jahren auch 100.000, aber wie gesagt, du kannst dir in 100.000 dann nicht mehr das Gleiche kaufen. Vielleicht auch noch eine Anekdote dann an der Stelle, als ich mein Haus gekauft habe das erste Mal, da waren auch die Verkäufer ganz, ganz stolz, dass sie jetzt so viel Geld mit dem Hausverkauf verdient haben, kaufen sich ein neues Haus, haben aber völlig übersehen, dass das neue Haus gleichwohl deutlich teurer ist, weil sie haben gedacht, für das mehr Geld bekommen sie jetzt auch mehr Haus. Nein, im Endeffekt haben sie keinen Profit gemacht, weil das neue Eigenheim sie dann auch entsprechend viel mehr zu dem Zeitpunkt gekostet hat. Und wie gesagt, Inflation ist oft kein Thema, aber ist für uns alle doch ganz, ganz wichtig, weil das Geld auf dem Sparbuch, das entwertet sich einfach. Und
genau, das ist nämlich der Stichwort, weil wenn wir über Anlagen sprechen, dann fängt man ja in der Regel oft mit dem Sparbuch an, mit dem Klassiker, weil man irgendwann mal von den Eltern das erste Buch bekommt, wobei, glaube ich, heute gibt es gar keine echten Bücher mehr, also das Sparbuch als Karte oder wie auch immer. Aber vom Grundprinzip her genau das Problem, da fange ich an, mein Taschengeld zu sparen, das liegt da drauf und da denke ich über Inflation nicht nach. Da möchte ich irgendwann mal eine größere Anschaffung tätigen. Jetzt bin ich aber irgendwann in dem Alter, wo ich vielleicht auch erst das Geld verdiene und dann über dieses Sparbuch oder dieses Sparkonto hinaus denken muss. Und da kommt nämlich eben genau dann diese Frage nach der Inflation her. Da hast du gesagt, es gibt natürlich noch viele andere Anlageformen. Es gibt die sogenannten offenen Fonds, Aktienfonds, Rentenfonds, also auch alle Produkte, die sich mit Wertpapieren dann im besten Sinne befassen. Und es gibt eben dann, wenn wir auf unsere Branche gucken, das waren früher mal die sogenannten geschlossenen Fonds, ob das nun Immobilien waren oder andere Wirtschaftsgüter. Und heute heißen sie halt alternativer Investmentfonds, weil sie reguliert sind. Ich glaube, an der Stelle darf man auch immer dazu sagen, das ist nicht automatisch ein Qualitätskriterium, es ist ein Prüfkriterium. Diese Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe, ist halt auch angehalten, immer wieder diesen Markt ja sozusagen zu regulieren im Sinne der Anleger, also zum Schutz. Und dementsprechend hat man im Laufe der Jahre natürlich auch solche Regularien eingefügt. Und heute spricht man eben dann nicht mehr vom geschlossenen Immobilienfonds oder geschlossenen Fonds, sondern vom alternativen Investmentfonds. Hat ein paar rechtliche Hintergründe, dient aber auch dazu, Stichwort Transparenz und auch Vier-Augen-Prinzip, dass es hier halt eben Regularien gibt. Ich denke, das reicht so an der Oberfläche, dass man weiß, ein Produkt ist reguliert. Dann hast du einen anderen Begriff nochmal eben erwähnt, den sollten wir auch nochmal ein Stück weit näher erklären, nämlich diversifizieren. Das ist für uns gar kein Thema, also streuen, breit streuen. Aber lass da noch mal drauf zu sprechen kommen, denn das ist ja auch ein Riesenunterschied in der Anlage, ob ich eine Anlage tätige in einem Segment oder ob ich, wie gesagt, diversifiziere, also mein Kapital ja ein Stück weit gestreut habe.
Genau, Streuung ist eigentlich das gute Wort. Ne? Oder es gibt ja auch diese Redewendung, nicht alle Eier in ein Körbchen legen, glaube ich, heißt es. Ja. Und das ist eigentlich schon der richtige Ansatz. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich muss mir als Anleger ja auch überlegen, was möchte ich eigentlich machen. Ich hatte ja eben eingangs gesagt, es geht eigentlich erstmal um den Werterhalt meines Vermögens. Das ist ja die grundsätzliche Annahme, aber dann möchte ich natürlich idealerweise vielleicht auch noch aktiv oder passiv Werte steigern. Und da muss ich halt immer abwägen, was ist mir wichtig? Ist mir die Liquidität wichtig? Also kann ich über mein Geld regelmäßig verfügen täglich oder möchte ich es vielleicht auch langfristig gebunden sehen? Wie sicherheitsaffin bin ich? Muss es sehr, sehr sicher sein oder bin ich auch eher so ein Mensch, der spekulativ unterwegs ist und auch dann guckt, vielleicht kann ich da auch mal eine Marktentwicklung vorhersagen? Was habe ich für eine Renditeerwartung? Was bin ich bereit für Sicherheiten aufzugeben, um mehr Rendite zu kriegen? Also es ist ja ein ganz, ganz komplexes Thema und deswegen haben wir ja dann jetzt auch wie unsere Hörer, ich sag mal, Fachleute dort draußen, die dann für ihre Kunden praktisch solche Entscheidungen auch abnehmen. Und gerade dann, wenn ich es für jemand abnehme, und die Verantwortung für jemand habe oder das Vermögen von jemandem habe, dann ist es, glaube ich, zwingend notwendig, in eine Diversifikation zu gehen, weil es wäre ganz, ganz grob fahrlässig, dann das fremde Geld nur auf ein Pferd zu setzen. Insofern, dann fange ich halt an, was heißt Diversifikation? Das kann, wie gesagt, je nach Anlegertyp unterschiedlich gewichtet sein, aber grundsätzlich versucht man dann auf mehrere Bausteine zu bauen, dass wenn mal einer wackelt oder auch wegfällt, dass die anderen das dann tragen können, damit man dann nicht, ich sag mal, in so eine Situation bekommt, wenn man alles auf eine Karte gesetzt hat und es nicht funktioniert, dass man dann mit leeren Händen am Ende dastellt oder noch schlimmer. Wir kennen es aus der Vergangenheit, Steuersparmodelle, wo nicht nur das Geld weg war, wo auch noch nachgezahlt werden musste oder dergleichen. Genau. Ne?
Also so, dass die einzelnen Anlagen sich so ein bisschen ausgleichen auch. Ne? Das ist immer, wenn man so, man spricht dann ja gerne so vom Gesamtvermögen, von der Gesamtentwicklung. Das Ziel muss eigentlich sein, dass mein Vermögen, egal in welcher Größe es ist, entweder weiter wächst, gerade wenn ich noch jung bin, oder aber wenn es so ein gewisses Volumen erreicht hat, dann halt eben stabil sich entwickelt, nach Steuern, nach Kosten, da kommen ja ein paar Dinge, die das Ganze schmälern. Und dann eben auch so vom Risiko, dass es genau diesen Ausgleich gibt. Wenn das eine mal fällt, dann steigt im Zweifel das andere. Und unterm Strich bleibe ich dann trotzdem bei meinem Gesamtvermögen. So, und dann sind wir wieder eben dann auch bei Anlagen, wie wir sie konzipieren als TSO. Nämlich jetzt hier in dem Fall Immobilienfonds. Die halt die Möglichkeit bieten, dass jemand sich tatsächlich überhaupt an einer Büroimmobilie oder an einem Self-Storage beteiligt, was ansonsten ja gar nicht möglich wäre. Also es sei denn, ich nehme die 50 oder 100 Millionen in die Hand und habe das Geld dafür, was in der Regel selten ist. Oder aber ich habe halt überhaupt keine Möglichkeit, auch an solchen, ich sag mal, Investments, an solchen Lösungen zu partizipieren, teilzuhaben. Und deshalb sind solche Fondslösungen immer entstanden.
Genau, ja, und vor allen Dingen dieses Thema gewerblicher Immobilienmarkt ist eigentlich für den Privatanleger fast unmöglich zu realisieren in der Größenordnung. Also das ist ganz, ganz schwierig machbar. Und wenn man dann auch noch in mehrere Projekte gehen möchte, ist es eigentlich fast ganz unmöglich. Was aber auch noch hinzukommt jetzt als Privatanleger, selbst wenn ich die finanziellen Möglichkeiten hätte, ich brauche den Marktzugang. Mhm. Ja, das heißt, wir reden ja oft vom Off-Market-Deals, also das heißt, wir freuen uns ja immer über Angebote, die vielleicht jetzt nicht im großen Wettbewerb sind, mit einem großen Bieterverfahren, sondern wo man sagt, man kommt, ich sag mal, unter der Hand an günstige.
Also ich stehe nicht bei Immo-Scout.
Genau, richtig. Ne? So, wenn du weißt, ja, Privatanleger vielleicht, die Nachbarwohnung wird verkauft, weil die Dame ist ins Heim gegangen. Ja, dann kriege ich die vielleicht günstig. Die steht nie irgendwo gelistet. Dann habe ich vielleicht heute noch für 120.000 Euro eine Eigentumswohnung erworben. Also genau das ist das, was ich mit Off-Market meine. Also, dass man auch die Zugrifffähigkeit auf solche relevanten Objekte hat. Weil auch hier wieder, der Einkauf ist maßgeblich von Relevanz. Und kaufen kann jeder mit genug Geld. Mhm. Aber günstig, strategisch kaufen, da gehört dann schon ein bisschen mehr zu an der Stelle. Und wie gesagt, Privatanleger können fast nur über solche Investitionsvehikel, wie wir sie anbieten, überhaupt an solchen Immobilien sich beteiligen.
Wenn wir noch mal so ein bisschen so hinter die Philosophie gucken, wir legen jetzt so ein Fondskonzept auf. Lass uns noch mal so ein bisschen über die Rahmendaten sprechen. Also ich bin jetzt der Anleger, der zu seinem Berater kommt und ich habe vielleicht auch schon die ersten Erfahrungen gemacht mit Kapitalanlagen. Ich habe aber beispielsweise bislang alles in der Währung Euro. Hat sich angeboten, weil ich nun selber hier in Deutschland lebe, also auch in Euro mein Geld verdiene. Wo fangen wir da jetzt an? Da ist ja der Dollar als eine erste Möglichkeit, um mal zu sagen, mach doch mal eine Diversifizierung, eine Streuung auch über die Währung hinaus und bleibe nicht nur im Euro.
Ja, genau. Und das ist ja schon mal wieder dieser Ansatz, okay, was für Optionen habe ich eigentlich noch zusätzlich? Ich kann mir andere steuerliche Investitionsgebiete ausmachen. Also zum Beispiel USA steuerlich, gerade im Immobilienbereich gegenüber Deutschland sehr, sehr vorteilhaft für deutsche Anleger. Aber auch da wieder, es benötigt einen qualifizierten Berater, um überhaupt diesen Horizont bei dem Anleger, für uns ist das selbstverständlich, ich investiere im US-Dollar. Aber wenn jemand nur bei der Sparkasse vielleicht war, okay, vielleicht hat er da sogar noch Glück und hat da auch mal was angeboten bekommen, aber im Großen und Ganzen ist das für viele wirklich was ganz Exotisches, im Dollar zu investieren. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt, wenn ich denn in Dollar investieren möchte, dann bietet sich ja für den Anfang erstmal wirklich was an, was man versteht. Ein Sachwertinvestment, eine Immobilie, Mieteinnahmen werden generiert, Verkaufserlöse werden erzielt. Das ist für einen Anleger greifbar und verständlich. Das ist jetzt nichts Hochspekulatives, sondern das ist, aber es ist auch was Langfristiges. Ja, es ist jetzt nichts, was man sagt, ich mache das mal auf 1-2 Jahre. Ja, gut, es gibt jetzt so Fix- und Flip-Sachen, aber jetzt für ein normales Investment. Und da sind wir auch wieder, dass wenn ich gerade in den Dollar gehe, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auch bewusst diese Entscheidung trage für einen längeren Zeitraum. Weil ein ganz großer Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dann wird eine Dollarinvestition getätigt. Dann werden aber mit jeder Ausschüttung die Dollar in Euro gewechselt. Das ist kein Währungsstandbein, das ist keine Diversifikation. Ich habe dann zwar ein Dollar-Investment, aber ich baue nicht nennenswert ein Dollarvermögen auf, was ja dann entsprechend.
Und das kann ja auch mal gut und mal schlecht sein. Nämlich je nach Wechselkurs kann ich dann auch wirklich mal weniger bekommen in diesem Umtausch, dieser Konvertierung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen. Wenn sich jemand entscheidet, so und so viel Prozent seines Vermögens in einer anderen Währung anzulegen, dann sollte er diesen Prozentsatz auch beibehalten oder gegebenenfalls erhöhen, aber auf jeden Fall langfristig sagen, so viel Prozent meines Vermögens bleiben jetzt mal zum Beispiel im Dollar.
Ja, du willst ja auch auf zwei Beinen stehen. Ne? Das ist ja, wieder, wenn du im Fitnessstudio an der Beinpresse bist, du willst ja auch beide Beine trainieren. Und wenn ich jetzt mein Teil, ich sag mal, ich mache jetzt 10% meines Vermögens, investiere ich in den Dollar. Ich hole mir aber die gesamte Summe immer wieder in den Euro zurück, dann wird das immer weniger prozentual. So. Ja. Und das heißt, ich muss idealerweise, dann kommen wir zum zweiten, nehmen wir jetzt mal was heute aus dem Podcast mit, Zinseszinseffekt. Wenn ich im Dollar bleibe, ich habe kein Währungsrisiko mehr. Das heißt, ich kann im Dollar reinvestieren. Und dadurch steigt auch mein Dollarvermögen. Gerade, wie gesagt, dieses Wachstum, was dann sich automatisch einstellt, wenn ich das konstant dann auch über viele Jahre mache, ist das sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, aus steuerlicher Sicht sehr, sehr schön, weil du sagtest eingangs ja, was bleibt mir denn nach Kosten, nach Steuern überhaupt über? Ich muss natürlich berücksichtigen, ich habe Steuern zu zahlen, ich habe Kosten für so eine Investition, die anfallen. Und da ist ein US-Investment wirklich, also gerade im Vergleich mit den meisten deutschen Optionen, die ich habe, sehr, sehr interessant. Also, und vielleicht abschließend noch, ich würde es jetzt mal als Chancen-Risiko-Abwägung hier oder Chancen-Risiko-Profil benennen. Ich habe bei einer US-Immobilie habe ich natürlich Währungsrisiken. Wenn ich mich aber bewusst entscheide, im Dollar zu bleiben über einen längeren Zeitraum, ist es völlig egal, wie der Dollarkurs steht, weil letztendlich ist der Dollarkurs günstig, kann ich vielleicht gut einsteigen, ich kriege aber wenig Geld zurück. Ist der Dollar schlecht, kann ich teuer einsteigen, aber ich kriege mehr Geld zurück. Also ich habe ja immer ein Für und ein Wider, egal wie der Dollarkurs steht. Er steht ja nie perfekt.
Klar. Ja,
so, und deswegen, wenn ich mich entscheide, kontinuierlich im Dollar zu investieren, habe ich wenigstens das Währungsrisiko an der Stelle praktisch minimiert, weil ich halt nicht darauf verfüge. Das ist aber auch dann der nächste Schritt. Ich sagte es eben mal, die Verfügbarkeit von meinen Einnahmen. Wenn ich natürlich mit dem Geld in Deutschland plane, dann widerspricht das komplett der Option, im Dollar zu bleiben.
Ja, klar.
Also man muss sich das immer im Einzelfall dann anschauen.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dieses langfristige Plan, dass man jetzt mal für eine gewisse Zeit, wir nehmen jetzt mal unseren Fonds, der in der Regel eine Laufzeit von 10 Jahren prognostiziert. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass 10 Jahre lang kein Kapital zurückkommt. Im Gegenteil. Wir werden ja zwischendurch immer mal wieder auch ein Immobilienprojekt dann wieder verkauft haben. Da kommt Geld zurück. Aber es wäre fatal, wenn jemand heute schon weiß, dass er im Laufzeitjahr 7 oder 8 den Betrag, den er jetzt investieren will, auf jeden Fall zurückbraucht. Weil vollkommen unrealistisch, dass es da so eine Punktlandung gibt, auch wenn vielleicht schon ein Teil des Kapitals zurückkommt. Ich gebe auch da nochmal einen Schritt zurück. Du hast eben gesagt, Zinseszinseffekt halte ich auch für ganz wichtig. Ist eben neben Inflation ja auch so ein ganz wichtiger Punkt. Auch das ist, glaube ich, was sehr unterschätzt wird. Wenn jemand, wir bleiben mal bei dem Sparbuch, immer wieder seine Zinsen drauf liegen lässt, die ja im nächsten Jahr wieder mitverzinst werden. Daher kommt ja auch der Begriff Zinseszins. Ich habe ja dann immer mehr Kapital, was mit diesem Zins verzinst wird. Und das kriegt natürlich irgendwann so eine Art Turbo. Natürlich auch in Abhängigkeit der Größe, die ich da investiert habe. aber dass alleine schon durch dieses Wiederanlegen der Zinsen eine extreme Wertsteigerung passiert, unabhängig davon, wie hoch der Zinssatz ist, aber allein schon aus dieser Tatsache heraus. Und du hast noch etwas gesagt, das überlege ich gerade, wo ich da nochmal einsteigen wollte. Aber das war auf jeden Fall wichtig mit dem Zinseszins. Die Verfügbarkeit, ganz wichtig, dass man da wirklich weiß, ich meine, das wird jeder gute Vermögensberater, Finanzberater auch so seinem Kunden erklären. Der Betrag, bei dem wir jetzt beispielsweise sprechen, für so einen Immobilienfonds, den darf ich die nächsten 10, 12 Jahre nicht brauchen. Der muss da liegen können und der muss sich auch entwickeln können. Deswegen, es gibt ja auf der anderen Seite auch sogenannte offene Immobilienfonds, die gerade ein bisschen unter Druck stehen, weil ich bei offenen Immobilienfonds jederzeit verkaufen kann. Ähnlich wie beim Aktienfonds, Rentenfonds, da habe ich einen Tageskurs und wenn ich lustig bin, dann kann ich heute reingehen, morgen rausgehen. Problem ist nur, dass ich Immobilien nicht so eben verkaufen kann. Also die kaufe ich nicht heute und morgen bringe ich sie wieder weg. Also da nochmal ein ganz
wichtiger Punkt. Da muss ich jetzt mal einhaken, weil du sagst, das ist das Problem. Das sehe ich tatsächlich als die Stärke der Immobilie an. Weil mir ist das
ja klar, also Problem für den offenen Fonds, genau, der kann ja, nämlich jetzt, ja. Wenn du sagst, ich will morgen verkaufen, dann sag ich, ja sorry, wie soll ich jetzt mal eben schnell die Immobilien verkaufen? Ich sehe es auch als Vorteil, gar kein Thema. Aber um dabei zu bleiben, da merkt man eben, dass nicht alles unbedingt in so ein Fondskonzept passt und vor allem die Mentalität wirklich nicht hire und fire sein kann, weil das wird meist nicht funktionieren. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, es ist gut, aber ich weiß, dass das oft gerade bei, wenn ich jetzt mal einen privaten Anleger mit einem institutionellen Anleger vergleiche, was die für Anlagehorizonte haben. Mhm. Der Privatanleger oder ich sag mal, der nicht ganz so erfahrene Anleger, der möchte im Investitionsbereich möglichst kurze Laufzeit. Ich zum Beispiel, ich spekuliere auch gerne mal ein bisschen. Ja, ich bin da auch ein bisschen risikofreudig an der Stelle, aber dann wenn ich kurze Laufzeiten möchte, dann spekuliere ich eher. Mhm. Wenn ich investiere, möchte ich eigentlich langfristig Ruhe haben bei meinen Anlageentscheidungen und ich möchte auch kein Wiederanlagerisiko haben. Weil, genau. Ne, so. Und da deswegen wieder, dann sind wir wieder Thema Diversifizierung. Ein Portfolio kann ja durchaus Investitionen haben, wo ich täglich darauf zugreifen kann. Mhm. Wo ich an mein Geld komme, habe ich wahrscheinlich eine relativ geringe Erwartung. Ich kann vielleicht auch relativ riskante Spekulationen machen, wo ich dann vielleicht auch in kurzen Zeitraum vielleicht sehr, sehr gute Erträge erzielen kann. Aber ich brauche halt auch irgendwo so ein bisschen Konstanz über einen längeren Zeitraum. Da ist die Immobilie halt wirklich, und das zeigt sich in den letzten 2, 3 Jahren auch wieder, wo dann doch durch die Zinsen ein ganz, ganz großer Einfluss auf den Immobilienmarkt genommen wurde. Wenn ich zu vernünftigen Konditionen angekauft habe und wenn ich meine Finanzierungsthematik einigermaßen im Griff habe, dann sitze ich solche Zeiten halt aus. Und dann schaue ich nicht jetzt nur die nächsten 1, 2, 3 Wochen, sondern dann schaue ich halt auf 2, 3, 4 Jahre. Das muss mir überhaupt gar keine Sorgen machen, weil wir reden ja im Grundsatz, habe ich ja gesagt, es geht überhaupt erstmal um Kapitalerhalt. Und meine Immobilie hat eine natürliche Teuerung vielleicht im Zeitraum. Ich habe Indexierung, also das heißt, meine Mietpreise steigen automatisch nach Vereinbarung
jährlich. Die werden quasi angepasst. Die Indexierung, da gibt es eine feste Anpassungsregel.
Oder an die Inflation, genau. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das heißt, ich habe praktisch eine Teuerungsrate. Und natürlich kann es durchaus sein, dass meine Immobilie jetzt im aktuellen Gutachtenwert 20% weniger auf dem Papier stehen hat. Aber das, Entschuldigung, interessiert mich an der Stelle nicht, weil ich verkaufe sie nicht. Da genau. Wieder Thema offene Situation. Was ist, wenn alle Menschen Kapital abziehen, weil sie Notwendigkeit oder Angst haben und ich muss in den Zwangsverkauf gehen? Natürlich kann es sein, dass ich das Objekt dann zu deutlich schlechteren Konditionen verkaufe. Aber auch hier wieder so eine Beteiligung, wie wir sie haben, wo eben die Liquidität nicht verfügbar ist. Das ist hier aber jetzt auch ein Schutzfaktor, weil wir müssen keine Sorge haben, dass die Anleger Geld abziehen. Wir müssen uns um die Finanzierung schauen. Das heißt, genau. Wir sitzen das jetzt eigentlich aus, bis sich das Marktumfeld wieder ändert. Und deswegen ist so eine langfristige Investition gar nicht schlecht an der Stelle, sondern sie bringt mir Ruhe und Sicherheit in dem Teil meines Portfolios. Das muss ja nicht für alles gelten. Und dann sind wir wieder dabei, was wir anbieten, ist eigentlich in jedem Portfolio eine Beimischung. Mhm. So, wir sind immer so ein bisschen die Beimischung neben anderen Investitionsthemen. Aber vielleicht auch nochmal abschließend Aktien. Die Menschen, die ich kenne, die mit Aktien erfolgreich waren, was machen die? Die investieren langfristig. Die Menschen, die mir erzählen, oh, Aktien, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, die haben die Nerven verloren, haben kurzfristig reagiert und haben aber auch da wieder langfristiges Investieren ist nicht unbedingt immer einfach an der Stelle. Im
Gegenteil, genau, das durchzuhalten. Ne? Vielleicht sollte man noch mal so ein bisschen erklären, wie so ein Fonds bei uns funktioniert. Also ohne jetzt zu tief in die Materie einzudringen, weil dafür gibt es eben qualifizierte Berater. Aber für den Zuhörer, der jetzt hier reinhört und sagt, ja, die sprechen die ganze Zeit von irgendwelchen Investmentfonds und alternativen Investmentfonds, wenn man es ganz einfach zusammenfasst, ich habe irgendwo mal, also schon Ewigkeiten her, so nach dem Motto, wie ist eigentlich so der erste Fonds entstanden? Und das war ganz lustig, das war nämlich damals tatsächlich so, dass man sagte, guck mal, wenn sich so früher so ein Fischer, der fuhr jeden Morgen mit seinem Bötchen raus und hat geangelt und kam auch mit einem gewissen Input, also er hat eine gewisse Menge Fische geangelt und irgendwann ging es darum, dass das Boot vielleicht hätte größer sein können, damit man effektiv noch mehr Fische angeln kann in der gleichen Zeit. Und so ist dann entstanden, dass sich mehrere zusammengetan haben und gesagt, lass uns doch zusammen ein großes Schiff bauen und kaufen. Wir drei teilen uns das, haben den Vorteil, dass wir Kosten sparen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man hat so eigentlich eine Art von Fondskonstrukt damals schon, ohne es zu wissen, konstruiert. Man hat halt einfach mit mehreren zusammen ein Wirtschaftsgut angeschafft, hat das gemeinsam genutzt und hat natürlich auch davon gemeinsam dann die Erträge nutzen können. Also in dem Fall die Fische, die man halt mehr geangelt hat und die man aufgeteilt hat. Und im übertragenen Sinn ist es bei uns nicht anders. Es gibt ein Immobilienprojekt oder mehrere, um in unserem Beispiel zu bleiben. Und ein Anleger könnte sich das finanziell in der Regel gar nicht leisten. Also tun sich ganz viele zusammen. Jeder hat einen Anteil von, in unserem Fall vielleicht $25.000, $30.000 oder mehr. Und dann kann ich halt auch diese Immobilienprojekte, die mehrere zig Millionen kosten, zusammen finanzieren. Habe dann aber den gleichen Effekt wieder bei unseren Fischern. Das heißt, die Erträge, die ich generiere, die Mieteinnahmen nach allen Kosten, verteile ich wieder auf alle, die daran beteiligt sind. Und irgendwann verkaufe ich das Boot, das Schiff, in unserem Fall die Immobilie, und teile mir auch dann entsprechend den Veräußerungserlös. Also irgendwo ziemlich ähnlich.
Wir machen es noch ein bisschen cleverer, weil wir investieren nicht nur in ein Schiff, weil wenn das untergeht, habe ich Pech gehabt.
Genau.
Also wir würden nie ein großes Schiff kaufen, um in dem Beispiel zu bleiben, sondern wir würden dann lieber sagen, pass auf, wir schließen uns jetzt als Interessensgemeinschaft zusammen. Wir fahren mit 5 Schiffen raus in 5 verschiedene, ich sag mal, Regionen.
Genau.
Und dann kommt der eine vielleicht mit 20%, der andere mit 60%, der eine mit 100% Ladung zurück. Und am Hafen angekommen, kippen wir alles auf einen Haufen, teilen das dann gemeinschaftlich. So, das ist unser Ansatz. Also wir würden jetzt nicht das eine große Schiff kaufen, sondern entsprechend dann diese Risiken. Da sind wir wieder beim Thema Diversifizieren. Mhm. Wenn du bei uns dich beteiligst, dann gehst du erstmal in eine andere Währung. Du bist geografisch, bist du in den USA. Aber auch hier gehen wir an verschiedene Standorte. Wir investieren in Florida, wir investieren in Georgia, in North Carolina zum Beispiel, also im Südosten der USA. Dann investieren wir in verschiedene Immobilienklassen. Das heißt, wir gehen in unserem Fall jetzt mit unserem aktuellen Angebot in Büroimmobilien, in Multifamily, also in hochwertige Mehrfamilienhäuser. Wir gehen in Self-Storages rein. Und auch hier diversifizieren wir weiter. Wir machen Projektentwicklung, wir machen Bestandsimmobilien. Das heißt also, wir bauen Objekte, wir kaufen aber auch Objekte ein, die gut und hoch vermietet sind. Das heißt, auf der einen Seite legen wir den Schwerpunkt auf das Thema Verkaufserlös, was auch steuerlich sehr, sehr interessant ist. Auf der anderen Seite aber auch regelmäßige Einnahmen durch operative Tätigkeit, Vermietung und Verpachtung. Wir versuchen hier praktisch, also wenn der Ansatz unseres Produktes ist aktuell, wenn du nur eine US-Investition tätigen möchtest oder kannst, dann versuchen wir wirklich die eierlegende Wollmilchsau zu bieten, wo alles drin ist. Und wir können das. Wir machen das seit fast 4 Jahrzehnten in den USA. Wir haben in all diesen Immobilienklassen haben wir Erfahrung. Wir haben, wenn wir in die Projektentwicklung gehen, unheimlich qualifizierte, renommierte Anbieter, mit denen wir zusammen solche Projekte realisieren. Und letztendlich, was natürlich auch bei uns immer so ein Mitthema ist, wir investieren gemeinsam mit den Investoren. Wir bringen immer hohe Kapitalleistungen.
Auch sehr wichtig, wie ich finde, ja.
Genau. Das heißt, wir arbeiten wirklich auf Augenhöhe mit unseren Investoren. Und das ist immer so das, wo wir dann, glaube ich, wenn man nur eine einzige Beteiligung machen kann, ist so ein breit diversifiziertes Portfolio, währungsgeografisch, assetklassentechnisch, glaube ich, ein sehr, sehr attraktives Angebot, was wir hier für Kunden dann bieten. Und dass das funktioniert, das sieht man daran, dass unsere hochprofessionellen Angebote, wir haben ja auch entsprechende Angebote im Haus ab $250.000 aufwärts, die sind alle seit Jahren schon so strukturiert. Kleines, fokussiertes Portfolio auf die richtigen Standorte, die richtigen Projekte, die ich selber mit meinen Mitteln auch realisieren kann. Und das machen wir jetzt erstmalig mit unserem Active Property 4 praktisch auch im Publikumsbereich zugänglich in dem Sinne.
Und es ist eben dann ja, wie wir gerade gesagt haben, auch wenn wir über diese Private Placement sprechen, die halt eben eine sehr professionelle Klientel, man sagt auch semi-professionelle Anlageform anspricht, dann sieht man eben auch, sowas kann für den Einsteiger als Erstlingsinvestition gelten. Das kann aber auch für den Profi sein, der sagt, ich habe schon relativ viel, Aber wenn ich jetzt neue Investments tätige, dann habe ich ganz gerne diese entsprechende Streuung. Weil wir das nochmal zusammenfassen, wir haben ja eine Diversifizierung, eine Streuung über zig verschiedene Bereiche. Du hast es gerade angesprochen, wir haben einmal die Währung Dollar. Dann sind wir geografisch in der Diversifizierung. Es ist zwar der Südosten der USA, aber da wiederum nicht nur ein Standort. Plus es ist nicht nur eine Immobilie, es sind mehrere Immobilientypen. Und da sind es dann auch, das heißt, wir werden beim Fonds ja auch nicht nur drei Immobilienprojekte wahrscheinlich investieren, ankaufen, sondern vielleicht sogar mehrere.
Genau.
Also auch von der Stückzahl her bin ich dann in dieser Diversifizierung. So, und dann habe ich natürlich tatsächlich, ich sag mal, in diesem Segment schon recht viel Streuung und damit auch ein Stückchen weit Sicherheit, zumindest im Verhältnis dazu, als wenn ich jetzt auf ein einzelnes Investment gehen würde.
Genau, also da, wenn wir eben bei dem Schiffebeispiel, ne, wenn ein schwerer Sturm kommt, du hast nur ein Schiff im Wasser und es wird getroffen, dann hast du halt ein Thema. Was auch noch was ist, vielleicht jetzt als Anleger, ich habe halt auch keinen Aufwand. Ja, das heißt, ich werde dann praktisch entsprechend investiere ich in so ein Fondsprodukt und die Steuererklärung wird für mich in den USA gemacht. Das heißt, also dieser, manchmal ist ja auch so dieser für einen Anfänger, oh Gott, USA, da brauche ich eine US-Steuernummer. Mhm. Dann das Ganze, ja, natürlich brauche ich eine US-Steuernummer, aber es gibt eine Steuerberatung, das ist ganz einfach, da wird eine Seite unterschrieben, da muss man sich mit gar nichts großartig rumscheren. Es gibt ganz klare Regelungen durch ein Doppelbesteuerungsabkommen, was in den USA zu versteuern ist, was in Deutschland. Also da ist überhaupt gar kein großer, nichts, wo man Angst vor haben muss als Anleger. Das ist immer so ein bisschen abschreckend. Im Gegenteil, ich hatte es ja eben schon so ein bisschen angekündigt, die steuerlichen Vorteile, die ich in den USA habe und die steuerliche Belastung ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Also wir haben erstmal auf der persönlichen Steuerebene entstand eine schöne Steuerstaffelung und Sätze, aber auf dem, was überhaupt aus den Projekten zu versteuerndes Einkommen generiert wird. Ja, das würde jetzt ist vielleicht mal ein Thema für einen eigenen Podcast, aber Steuerlich ist so eine US-Investition auch sicherlich sehr, sehr interessant und auch noch da noch mal eine Art Diversifikation, weil ich natürlich jetzt nicht nur in Deutschland zu versteuerndes Einkommen habe und den deutschen Steuersätzen unterlege, sondern auch die US-Steuervorteile und Steuersätze dann praktisch mit in mein Portfolio nehme. Also auch da noch mal so einen kleinen Schritt, dass ich mich ein bisschen breiter aufstelle. Und dieses breite Aufstellen ist, glaube ich, das, was einfach Ruhe am Ende reinbringt. Mhm.
Ja, ich glaube einmal das und wo wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen haben oder ich glaube auch in jeder Podcast-Folge immer mal wieder, ist das Thema, mit welchen Partnern macht man das? Also auch wir nutzen ja, Stichwort Steuerberatung, auch renommierte Partner, die dann diesen Bereich übernehmen. Das wäre auch fatal, wenn du auf der einen Seite sagst, wir machen zwar ganz viele Sachen selber mit eigenen Mitarbeitern, aber sowas zum Beispiel, Thema Steuerrechtsberatung, da hast du natürlich entsprechende Partner mit an Bord. Gilt ja teilweise auch auf der Immobilienseite, wo es dann darum geht, mit welchem Partner entwickeln wir denn jetzt beispielsweise ein Self-Storage, mit welchem Partner bauen wir denn ein Multifamily-Objekt. Das heißt, man greift da auf ein Netzwerk zurück, ist da gut vernetzt, eben auch über die vielen Jahrzehnte hinweg und kann dann tatsächlich auch ganz, wie du es gerade gesagt hast, ohne eigenen Aufwand für den Anleger sehr, ich sag mal, einfach strukturiert so eine Beteiligung anbieten. So, und dann kommen halt eben alle anderen Dinge, die wir jetzt im Daily-Business haben, sprich Gesellschafterversammlung. Ne? Wir haben jetzt Ende Oktober Gesellschafterversammlung, wo wir eben dann allen Anlegern und Vertriebspartnern in Frankfurt die Möglichkeit bieten zum Austausch. Da kommen unsere Kollegen aus den USA, da gibt's dann mehrere Vorträge, da gibt's halt Diskussionsrunden. Also da wird dann ganz transparent auch darüber berichtet. Ich muss mir das als Kunde nicht anhören. Ich kann ja auch sagen, alles gut, mein Berater weiß Bescheid. Ich kann aber jederzeit dann auch sagen, ich möchte wirklich ganz detailliert mal wissen, wie funktioniert es gerade, wie läuft es da und bekomme die Informationen auch. Ne?
Genau. Also was, glaube ich, vielleicht auch noch abschließend wichtig ist für so eine Investitionsentscheidung, ist die Erwartungshaltung. Mhm. Nehmen wir jetzt ein Immobilienprojekt, egal ob es jetzt eine Projektentwicklung ist oder ein Objekt, was wir mit Leerstand kaufen oder auch ein Objekt, was voll vermietet ist. Wir können den Geschäftsplan, also die Wirtschaftlichkeitsplanung, die Wertschöpfungsplanung natürlich sehr, sehr gut mit unserem eigenen Team, ich sag mal, betiteln, auch dann sehr zielstrebig verfolgen, auch in der Regel sehr gut umsetzen. Was wir allerdings heute nie wissen in dem Immobilieninvestment ist, wie ist denn, wenn mein Projekt abgeschlossen ist, mein Geschäftsplan abgeschlossen ist, also das Objekt gebaut ist, das Objekt vermietet ist oder die Mieterneuerung stattgefunden hat, habe ich ein Verkaufsumfeld? Wie sind die Konditionen zu dem Zeitpunkt gerade? Wie jetzt zum Beispiel, es ist kein gutes Verkaufsumfeld als Verkäufer, es ist ein Käufermarkt, den wir gerade sehen. Und wenn ich dann natürlich Projekte habe, die ich ich sag mal, so gut kenne und selber betreue, dass ich sie nicht verkaufen muss zu dem Zeitpunkt, natürlich habe ich ein Laufzeitrisiko. Es kann sein, es dauert 3 Jahre, es dauert 5 Jahre, es dauert 7 Jahre. Aber wenn ich das Objekt stabilisiert habe, also Grundvoraussetzung für den Verkauf ist ja, dass wir unseren Geschäftsplan umgesetzt haben. Das heißt, ich habe eine Einnahmensituation, eine positive. Dann bin ich wieder bei dem Thema, dann muss ich einfach etwas Geduld mitbringen und warte, bis sich das Zeitfenster wieder öffnet. Und es wird sich immer öffnen. Also der Immobilienmarkt hat Upsides, Downsides, das ist völlig normal. Und ich muss halt ein Investment machen, gerade wenn ich als Anfänger in die USA gehe, was so aufgestellt ist, dass ich halt in solchen Marktturbulenzen das Ganze aussitzen kann. Das ist ja das, was wir jetzt auch gerade wieder gesehen haben. Das heißt, es funktioniert genau von der Strategie her. Weil das ist tatsächlich, wir müssen auch ganz kurz über Risiken sprechen an der Stelle, wenn ich sowas mache. Ich kann heute dir nicht sagen, wie in 5 Jahren der Markt ist. Das geht einfach nicht. Ich kann dir aber sagen, was ich in 3 Jahren investieren muss, um ein Projekt zu bauen. Vielleicht mit kleinen Schwankungen, aber das sind alle Sachen. Aber ob sich der Markt in 2, 3, 4, 5 Jahren für mich so darstellt, dass ich ein Objekt verkaufen kann, ist absolut, das weiß man nicht. Also muss das Projekt in diesem Zeitraum so sein, dass es sich dann auch entsprechend trotzdem dann eventuell dann natürlich auch mit generierenden Einnahmen im Portfolio gut hält. Momentan ist es so, wir haben operative Einnahmen, die wir erzielen aus unseren Projekten. Natürlich freuen wir uns auf ein Verkaufsfenster, wo wir die Immobilien auch verkaufen können, aber wir müssen jetzt einfach praktisch warten. Wir haben aber eine positive Einnahmensituation.
Und wir dürfen nicht vergessen, gerade jetzt in unserem Segment, Stichwort Zinssätze, jetzt die erste größere Zinssenkung wieder. Das hat ja auch einen ganz massiven Einfluss, beispielsweise auf Finanzierung, auf Kredite. Das heißt, jetzt dieser erste Zinsschritt mit 0,5% zurück. Also in der Senkung ist natürlich auch eine echte Botschaft, ja, gerade was jetzt so die Zukunft angeht. Und ich glaube, das ist, was du sagst, das ist vollkommen wichtig und richtig. Jeder Investor muss wissen, dass wir im Wirtschaftskreislauf Ups and Downs, Höhen und Tiefen haben. Ein guter Manager, das haben wir, glaube ich, bei der letzten Folge schon gesagt, bewährt sich dann genau in der Phase, wo es mal schwierig wird. Dann muss der gegensteuern, dann muss er das halt aushalten können. Und im Zweifel haben wir dann einfach mal für eine gewisse Zeit vielleicht weniger Ausschüttungen. Das ist ja ein Punkt, den Investoren bei uns unterjährig bekommen. Aber nicht, weil das Geld nicht da ist, sondern weil man es einfach sinnvoll beiseite legt, zurückhält oder aber eben anders investiert.
Ich kann halt jeden Dollar nur einmal ausgeben.
So, zum Beispiel.
Also wir sind ja von unserer Strategie her ein Immobilienhandelsunternehmen, würde ich es jetzt mal betiteln. Ja, also wir haben keine, wir sagen mal Buy-and-Hold-Strategie. Also wir haben nicht die Intention, langfristig ein Objekt zu verwalten. Das hat steuerliche Gründe, aber auch ertragstechnische Gründe am Ende. Das heißt, wir möchten natürlich schon aktiv in den Verkauf gehen. Und wir haben aber den Vorteil, dass wir alle Projekte stabilisieren, bevor wir sie verkaufen. Und wenn ich jetzt allerdings den Verkaufsgewinn nicht realisieren kann, weil sich das Verkaufsfenster gerade nicht ergibt wie jetzt, da muss ich halt mit den Einnahmen, also die operativen Miet- und Pachteinnahmen, mein gesamtes Geschäft am Laufen halten. Ich kann jeden Dollar nur einmal verwenden. Bedeutet, ich muss schauen, dass ich eventuell refinanzieren muss. Ich muss Steuern bezahlen. Ich muss neu vermieten. Ich muss Bestandsvermietung. Ich muss Instandhaltung zahlen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Ausschüttung, wenn ein Objekt nicht in dem Zeitfenster verkauft wird, wo es verkauft werden soll, erstmal geringer ausfällt. Das heißt, weil ich die operativen Einnahmen vielleicht entsprechend aufwenden muss. Oder Sondertilgung ist auch noch ein schönes Beispiel, was ich habe. Aber dann durch einen Verkauf wird es ja generiert. Das heißt, auch wenn wir momentan weniger ausschütten, wir werden ja durch die Verkäufe praktisch Kapital dann wieder durch einen Verkaufsgewinn erzielen und dergleichen. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Dollar nicht ausschütte, sondern ich mache eine Sondertilgung, muss ich beim Verkauf weniger Fremdkapital zurückbezahlen? Also ich habe, die Sondertilgung ist halt eine indirekte Ausschüttung für mich als Anleger, weil ich später, wenn das Objekt verkauft wird, habe ich ja weniger, haben wir TSO weniger Kapital zurück, Fremdkapital zurückzuführen. Es bleibt also mehr Gewinn übrig. Also das heißt, ich muss wirklich entscheiden, und da sind wir wieder beim Thema Geld erstmal sichern. Natürlich kann ich marketingtechnisch eine Ausschüttung vornehmen. Aber wenn ich unternehmerisch verantwortungsvoll meinem Kunden gegenüber handle, dann mag der Kunde es vielleicht jetzt als eher negativ auffassen, dass gerade keine Ausschüttung kommt. Aber im Sinne der Verantwortung des Kunden und des Geldes gegenüber ist es absolut richtig, jetzt zum Beispiel eine Sondertilgung vorzunehmen oder eine neue Rücklage zu bilden oder den Dollar in den Mieter zu stecken, dass der den Mietvertrag verlängert oder einen neuen Mietvertrag abzuschließen. Also wie gesagt, ich kann jeden Dollar noch einmal ausgehen und wir haben halt bei uns 2 Einnahmen, Vermietung und Verpachtung und Verkauf. Und ein Teil ist momentan schwierig. Und wir können es uns aufgrund der guten Vermietungssituation leisten, später zu verkaufen. Also sitzen wir das jetzt gerade aus.
Ich glaube, das ist auch nochmal für einen Kunden, der so ein Investment bewertet, wichtig, dass man halt sich nicht davon ablenken lässt, an welcher Kennziffer mache ich jetzt den Erfolg abhängig. abgerechnet wird zum Schluss, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn dann die Laufzeit des Fonds beendet ist, wenn alle Objekte verkauft sind und ich mir dann anschaue, ich habe irgendwann mal 10.000 oder sogar 100.000 Dollar investiert, wie viel habe ich jetzt insgesamt zurückbekommen? Und dann wird ein Teil unterjährig, also während der Laufzeit schon zurückgeflossen sein. Das können solche Überschüsse sein, die man wirklich dann auch auskehren kann, so wie man ja auch einen Gewinn entnehmen kann. Und es wird aber ein Teil davon auch erst beim Verkauf realisiert. Und das zusammen macht dann am Ende den Erfolg aus, aber nicht nur eine von diesen Kennziffern. Und deshalb, glaube ich, muss man da auch, wie du es eingangs sagtest, von der Erwartungshaltung her ganz klarstellen, wenn jemand das professionell macht, dann muss ich dem auch ein Stückchen weit vertrauen und sagen, komm, du machst das schon seit mehreren Jahrzehnten. Wenn du jetzt der Meinung bist, wir warten hier ab oder wir machen das jetzt sofort, wie auch immer, dann braucht man da auch ein Stückchen weit das Vertrauen. Denn man kann ja belegen, dass es schon viele Jahre, viele Jahrzehnte funktioniert hat.
Ja, wir sind ja auch selber die größten Investoren im Haus. Ne? Also das heißt, Genau. Wir haben ja auch die größten Kapitaleinlagen drin. Wir machen das ja nicht nur für die Anleger, sondern auch für unseren eigenen Vermögenserhalt an der Stelle. Wir haben natürlich da wirklich einen Interessensgleich auf an der Stelle. Und wir überlegen uns wirklich schon bei jeder Entscheidung ganz bewusst, was ist jetzt das möglichst Beste und Schlauste, was wir gerade machen können. Und du sagtest es ja eben schon, ist nicht die erste schwierige Zeit, die wir durchgemacht haben, sondern da gab es Subprime und was weiß ich nicht alles. Und es hat sich immer herausgestellt, wenn man besonnen und nicht panisch handelt, über genügend Liquidität verfügt, über entsprechende Zugänge verfügt, dann kann man wirklich auch solche schwierigen Zeiten durchstehen. Das Problem ist nur, wenn die Erwartungshaltung ist, dass jede Zeit das Gleiche an Ergebnis liefert. Und das geht nun mal nicht, wenn man seriös arbeitet. Wenn man natürlich versucht, ich sag mal, da irgendwie, aber wenn man wirklich ganz seriös mit dem arbeitet, was man hat, dann gibt es nun mal Zeiten, da gibt es weniger, da dauert es mal länger, dann geht es mal schneller. Nehmen wir mal das Beispiel einmal nochmal Self-Storage. Wir haben die letzten 2 Jahre nach Corona, war diese Immobilienklasse so stark nachgefragt. Wir haben 10 Objekte verkauft mit 30%, 40%, 50% Gewinn pro Jahr. Das war aber jetzt eine Ausnahmesituation. Das wird so wahrscheinlich nie wieder kommen. Also es gibt auch diese Upside-Potenziale. Dann gab es mal, wir haben es jetzt nicht gemacht, aber es gab 2 Jahre Hotels. Hotels haben überhaupt nicht funktioniert. Heute sind die nachgefragt, gar kein Problem. Es gab Probleme im Einzelhandel, der wurde totgesagt. Heute ist der Einzelhandel wieder stark. Deswegen, auch Büro hat jetzt mal so sein Fett weg gehabt. Aber auch das wird sich wieder normalisieren. Da bin ich wieder Geduld haben, nicht panisch nur die nächsten 2-3 Wochen Entscheidungen treffen, sondern einfach sagen, okay, langfristig Entscheidungen treffen. Weil wenn wir heute was machen, müssen wir gucken, was passiert in 2-3-4 Jahren, nicht in 2-3-4 Wochen. Und deswegen ist das kein einfacher Job, den wir haben, aber deswegen vertrauen ja Anleger uns auch das Kapital an, weil wir doch denken, dass wir die Erfahrung damit bringen, solche Entscheidungen dann auch, wie gesagt, im Interesse aller Beteiligten dann richtig zu treffen. Und ich glaube auch jetzt, dass wir in 1-2 Jahren sehen werden, dass die Dinge, die wir die letzten 2 Jahre gemacht haben, richtig waren und auch das richtige Ergebnis erzielen werden.
Schon fast ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich würde noch mal einen draufsetzen, weil du hast eben gesagt, wir müssen auch über Risiken sprechen, gar kein Thema. Da gibt es auch in diesen Fondskonzepten, die wir auflegen, sehr umfangreiche Unterlagen, Informationen, wo jeder Berater detailliert mit dem Kunden, mit dem Anleger auch drüber spricht. Welche Risiken gibt es in der Immobilienbranche, speziell dort in den USA oder bei den jeweiligen Objekten und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wie immer im Leben, gibt es dann die berühmte zweite Seite der Medaille. Das ist nämlich dann auch eine Renditeaussicht. Und da würde ich zum Schluss noch mal gerne drauf zu sprechen kommen. Denn wir müssen ja heute auch immer ein Stück weit gucken, was ist denn gerade aktuell möglich? Schönes Beispiel, bei meiner Frau ist gerade was fällig geworden. Es geht darum, das wieder anzulegen, vielleicht für ein Jahr. Und dann bekomme ich Konditionsangebote von 2,5%, 2,75%. Das hat natürlich so gut wie kein Risiko, weil so eine Kapitalanlage wirklich abgesichert wäre bis zu einem gewissen Geldbetrag durch den sogenannten Einlagensicherungsfonds. Das kann ich machen. Aber wenn mir das jetzt natürlich nicht genug ist oder ich sage, das ist ein bisschen schade für das Geld, ich will zumindest einen Teil anders anlegen, und dann nehmen wir mal beispielsweise ein Fondskonzept, wie wir es auflegen, da sprechen wir eben nicht von 2,75% oder von 3, sondern eben von einem ganz anderen Zins. Und der wiederum steht dann im Verhältnis vielleicht zu diesem etwas höheren Risiko. Das muss dann zueinander passen. Also da, wo Risiko ist, muss auch eine höhere Renditechance sein. Und da, wo eine höhere Renditechance ist, ist auch automatisch irgendwo ein Stückchen weit Risiko.
Aber jetzt können wir wirklich abschließen, weil das hast du eine super Vorlage zum Anfang unseres Gespräches gebracht. Weil wenn ich jetzt für 2,5% anlege. Mhm. Und wir haben eben gelernt, Inflation ist das Thema und dergleichen. Kosten sind ein Thema, Steuern sind ein Thema. Also wenn ich jetzt 2,5% anlege und ich schaue mir mein Investment nach Kosten, nach Steuern an im Verhältnis zu der Inflation, was mache ich über den Anlagehorizont?
Ich verliere Geld.
Ich verliere Geld. Ganz genau. Und das wollen wir halt mit unseren Investitionen dann machen.
Und deshalb sind solche Konzepte eben auch anders von der Renditestruktur her. Wir müssen das jetzt nicht im Detail genau erklären. Das ist auch diese Renditekennziffern. Das sind alles Dinge, wo ich sage, wir sind schon relativ tief eingestiegen heute. Ich glaube, da waren schon ein paar Begriffe bei, die man vielleicht nochmal nachlesen oder erklären muss. Ich würde aber grundsätzlich, und das ist eine Empfehlung, die ich nicht nur gebe für unser Haus, für unsere Konzepte, immer dann, wenn es an eine wirkliche, vernünftige Vermögensberatung geht, sollte jemand darüber gucken, dem ich als Anleger vertraue, so wie ich auch den Steuerberater oder noch viel besser den Rechtsanwalt nutze. Ich käme nie auf die Idee, das mal alleine so zu versuchen, wenn es irgendwo um einen Rechtsstreit geht. Also bitte, liebe Community, nehmt euch da einen qualifizierten Vermögensberater, Finanzberater, der ist darauf geschult, diese Themen zu besprechen. Der kann auch im ersten Step mal überhaupt eruieren, macht es überhaupt Sinn, in so ein Konzept zu investieren? Das ist ja auch nicht für jeden passend, das muss man auch dazu sagen. Ja,
absolut.
Das wäre auch fatal zu sagen, wir machen hier was, was für alle Menschen passt. Das ist halt schon sehr speziell. Aber da, wo es passt, kann man drüber reden, kann man sich informieren. Und ja, die Empfehlung möchte ich abschließend geben auf jeden Fall. Und wenn hierzu Fragen sind, also wir freuen uns natürlich gerne dann auch über Rückfragen. Wir haben natürlich Unterlagen und wir können natürlich auch einen Berater empfehlen. Also wir haben ein riesengroßes Netzwerk an langjährigen, seriösen Beratern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und natürlich können wir da auch bezogen auf die Region, auf die Postleitzahl jemanden empfehlen. Aber ansonsten, wenn da Fragen sind, stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. Und da würde ich sagen, haben wir jetzt eine ganze Menge an Input rübergebracht. Ich hoffe, jetzt rauchen keinem die Ohren. Aber wir freuen uns natürlich, wenn hier tatsächlich Interesse geweckt wird, dass jemand sagt, das will ich mir näher angucken, da habe ich jetzt irgendwie Spaß dran gekriegt. Dann kommt gerne auf uns zu. Also in diesem Sinne.
Danke, Bernhard.
Dir auch nochmal danke für deine Zeit. Und dann denke ich, haben wir jetzt eine ganz runde Folge gemacht zu diesen drei Themen, zu diesen Immobilienthemen und schauen einfach mal, was wir die nächsten Monate noch so fabrizieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, dann wieder zum nächsten Monat und bis dahin gute Zeit und ja, bleibt gesund vor allen Dingen.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.